Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo, herzlich willkommen. Los geht's, wir steigen ein mit dem berühmtesten japanischen Monster. Godzilla Minus One. Der Film schickt die Exe in ein Land nach dem Krieg. Vor einem Jahr gab's für den Film einen Oscar. Ja, und statt Hochglanz-Action könnte man sagen, geht es darin mehr um Drama und Schuldgefühle. Eine mittlerweile starke Symbolfigur, die für das Atombombentrauma steht. Und wir haben Geburtstag gefeiert, beziehungsweise in Japan wurde Geburtstag gefeiert, der 71. Und deshalb nehmen wir sie mit nach Tokio, sprechen über die nationale Ikone. Godzilla, die monströse Riesenechse. Vor 71 Jahren, am 3. November 1954, ist der erste Film erschienen, gemacht von Ishiro Honda. Er gilt als einer der Begründer des modernen Katastrophenfilms. Und mittlerweile ist Godzilla eine Kultfigur. Und natürlich wurde deshalb auch gestern wieder Godzilla in seinem Heimatland in Japan gefeiert. Mehrere tausend Fans waren beim 71. Godzilla-Fest, aber auch darüber hinaus hat das Filmmonster landesweit an Bedeutung gewonnen. Und über Mythos und Party spreche ich mit Jörg Buttgereit, Kaiju, sogenannter japanischer Monsterexperte. Er hat sich die Sause nämlich nicht entgehen lassen und ist uns aus Tokio zugeschaltet. Hallo.
Hallo, konnichiwa, wie man hier drüben sagt.
Bevor wir nochmal darüber sprechen, was dieses japanische Monster eigentlich in deren Kultur bedeutet, lass uns über die Hintergründe der Riesenechse sprechen. Ich denke, viele haben einfach nur ein Bild dank Hollywood von einem Monster im Kopf, das gegen King Kong kämpft. Aber Godzilla ist ja tief in der japanischen Kultur verankert. Warum gilt der erste Godzilla-Film als Aufarbeitung des japanischen Atombombentraumas?
Weil er ein riesiges Monster durch Tokio wüten lässt, das radioaktiven Atem hat und auch erst durch amerikanische Atombombenexperimente zum Leben erweckt wurde. Also der schlummerte tief im Pazifik und die Amerikaner haben Atombombentests gemacht und kurz danach ist er in Tokio an Land gegangen. Also er ist sozusagen, wie mir einer der Regisseure der ersten Filme erzählt hat, so die Nachgeburt der Atombombe.
Und wie verbindet...
Klingt ernst.
Ja, total. Klingt ernst. Vor allem, weil man ja auch eigentlich immer, also zumindest geht es mir so in der Welt der Popkultur mit Blick auch auf Hollywood, dieses gruselige, monsterhafte, diesen Horror vor sich hat. Und im vergangenen Jahr gab es ja auch einen Oscar für Godzilla Minus One in der Kategorie visuelle Effekte. Ist eine japanische Produktion. Inwiefern hat sich dadurch auch die Wahrnehmung der Filmreihe in Japan verändert?
Also ich bin ja schon öfter in Japan gewesen als Godzilla-Fan und habe eigentlich immer festgestellt, dass wenn ich irgendwie mich als Godzilla-Fan oute, dass die mich ausgelacht haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sind die durch diesen Oscar, den sie für eine japanische Produktion bekommen haben, die eigentlich auch für den japanischen Markt gedacht war, eben dieser Godzilla Minus One, dass sie da jetzt einen ganz anderen Stolz auf ihr Wappentier, sag ich mal, haben. Also man findet eigentlich jetzt hier auch an jedem Souvenirstand Godzilla-T-Shirts und es ist ein ganz anderes Bewusstsein. Sie gehen jetzt wirklich damit völlig anders um. Und einer der Punkte ist auch, dass sie die Remakes, die Amerikaner, die Hollywood von Godzilla gemacht hat, dass die ihnen auch gezeigt haben, wie international Godzilla sein kann. Diese Godzilla-Filme haben ja in den 60er und 70er Jahren auch in Europa einen großen Markt gehabt. Also ich bin ja auch mit diesen Filmen in West-Berlin damals, Ende der 60er und in den 70ern aufgewachsen. Also da liefen die ja auch. Mhm. Aber in den 80ern und 90ern, da hat sich eigentlich niemand für Godzilla großartig interessiert. Und auch hier drüben japanische Bekannte von mir, die haben auch immer gesagt, naja, wenn ich einen Godzilla-Film sehen will, dann muss ich schon mein Kind mitnehmen ins Kino als Entschuldigung, weil ansonsten hält man mich für so einen Nerd, würde man sagen. Hier sagt man halt Otaku.
Deshalb hat man dich auch ausgelacht? Also heißt das, Godzilla ist nicht mehr so ein Nischenthema nur für Fans?
Total, total. Also kann man sich ja vorstellen, wenn man in einem Souvenirshop ist, dann hat man halt neben diesem Kitsch vom Fuji, von dem Berg und all diesen Sachen, ist halt jetzt ein Godzilla. Und die sind gerade dabei, ich freue mich schon, wenn ich jetzt zurückfliege, über den Flughafen Haneda, einen riesigen Godzilla am Flughafen Haneda aufzubauen.
Ja, hab ich
das heißt
gelesen.
Also, jeder Tourist, der denn hier ankommt, wird sofort von einem riesigen Godzilla begrüßt. Also deutlicher kann man diesen Stolz ja nicht ausdrücken.
Mhm. Dann lass uns doch einmal noch auf das Fest schauen. Welche nicht nur Bedeutung hat das Fest für die Fans und die japanische Popkultur, sondern was gab es zu sehen und zu erleben?
Also das letzte Mal war ich hier in Tokio beim 65-jährigen Geburtstag, also 2019 von Godzilla. Und da gab es dieses sogenannte Godzilla-Fest auch schon. Und da war das mehr so ein Straßenfest für die ganze Familie, so mit Puppen, Theater und all so Sachen. Mittlerweile ist es aber so, dass die sich so ein bisschen so ein Vorbild bei amerikanischen Conventions nehmen, speziell so der San Diego Comic Con. Das heißt, die Leute, die gestern kamen, da wurden auch die Kinder bedient mit Puppentheater und so, aber die Leute, die gestern kamen, die wurden ja wie bei so einer riesigen Werbeveranstaltung über die neuen Filmprojekte informiert, über das neue Merchandise, die Figuren. Man wurde darauf hingewiesen, dass man unbedingt in den Seibu-En-Vergnügungspark fahren soll, was ich natürlich auch schon vorher gemacht habe. Da gibt es sogenannte Godzilla The Ride. Das heißt, man sieht da in einem extra dafür gebauten Kino so den Kampf zwischen Godzilla und Mechagodzilla und sitzt in so ruckelnden Sitzen, wird nass gespritzt mit Wasser, wenn man in einem U-Boot durch die Gegend saust. Also das ist ziemlich spektakulär. Und dann wurde eben der Titel vom nächsten Godzilla-Film, der hier natürlich extrem erwartet wird, weil eben der letzte Film einen Oscar bekommen hat. Da gibt es einen Nachfolgefilm und da wurde gestern zumindest schon mal der Titel verkündet. Und nach Godzilla Minus One wird es jetzt einen Film geben, der heißt Godzilla Minus Zero.
Oh mein Gott.
Also die Null kommt nach dem Minus, genau. Und das nächste Highlight war denn die Premiere eines Kurzfilms, der im traditionellen Suitmation-Verfahren entstanden ist. Das heißt, die haben nochmal einen 8-minütigen Film gemacht, wie Godzilla, dargestellt von einem Mann im Gummikostüm, so wie eigentlich die ersten 65 Jahre immer der Fall war. So einen Film haben sie gemacht wie Godzilla hier durch Shinjuku, das ist so dieses bekannte Viertel, in dem ich jetzt hier auch gerade wohne, wie der da durchstapft und da alles in Schutt und Asche zerlegt. Also da lief gestern zum ersten Mal dieser Film und der hieß dann Godzilla Shinjuku Burning, den die Toho, die Produktionsfirma, dann auch tatsächlich ein paar Stunden später online bei YouTube gestellt hat. Also den kann man sich jetzt aus Deutschland auch mit englischen Untertiteln sogar ansehen. Wir mussten ihn gestern in japanischen Originalien auch gucken.
Das heißt, wenn wir auf Godzilla schauen, der ja mittlerweile wahnsinnig erfolgreich geworden ist und in Japan gefeiert wird, was sagt das über den Umgang Japans mit seiner eigenen Geschichte und vielleicht auch Gegenwart aus?
Also ich glaube, dieses Atombombentrauma, dem sich eben der erste Film und die ersten Filme vielleicht noch angenommen hat, das hat sich in den End-60ern und den 70ern total gelegt. Godzilla war damals mehr ein Superheld und war auch eher ein Kinderheld. Denn. Also er hat dann gegen Umweltverschmutzungsmonster gekämpft und so. Also die Japaner hatten andere Probleme und die Befindlichkeiten konnte man immer wieder in diesen ganzen Godzilla-Filmen sehen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Godzilla Minus One doch ein sehr ernster Film ist, der sich an dem Ur-Godzilla ein bisschen orientiert und wo es eben auch wieder um dieses Nachkriegs-Japan ging. Und selbst in diesem Kurzfilm, von dem ich gerade gesprochen habe, diesen Kurzfilm Godzilla Shinjuku Burning, selbst da ist Godzilla, befindet sich in einer Art Meltdown. Das heißt, der hat im Grunde einen radioaktiven Kern und die haben die Befürchtung, dass der in, also wie so ein Atomkraftwerk, dass der in Shinjuku schmilzt, also einen Meltdown hat. Und der Film endet dann mit einem offenen Ende, aber man sieht, dass die immer wieder zurückkehren zu dieser Atombombenthematik als Bedrohung. Wobei sie Godzilla eben auch mögen. Ne? Also die würden sich jetzt nicht einbilden wie die Amerikaner, wenn die gegen Monster kämpfen, dann bringen die Monster ja immer um. Aber die Japaner würden sich jetzt nie einbilden, sie könnten Godzilla vernichten, sondern sie versuchen immer, sich mit ihm zu arrangieren, wie sie eben auch mit diesen Naturkatastrophen, für die Godzilla ja auch eine Zeit lang stand, sich mit diesen Naturkatastrophen arrangieren müssen. Also es geht nicht darum, was Böses zu bekämpfen, sondern Godzilla als etwas zu begreifen, mit dem man sich arrangieren muss. Als eine Naturgewalt.
Sagt Kaiju-Experte Jörg Buttgereit über Godzilla, seine Genese und das Godzilla-Fest 2025 aus Tokio zugeschaltet. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Kann das Werk einer deutschen Fotografin ein Bild von Haiti vermitteln, das nicht von Stereotypen geprägt ist? Leonore Mau ist in den 1970er Jahren in der Zeit der Diktatur nach Haiti gereist und viele ihrer Bilder wurden anschließend in Fotobüchern, Reisereportagen und mehreren deutschen Zeitschriften wie dem Spiegel oder Stern publiziert. Und ja, ihre Perspektive hat tatsächlich viele Vorurteile geprägt. Sie wurde auch später kontrovers diskutiert, da sie respektlos mit einem westlichen Blick vorgegangen ist. Beispielsweise hat sie religiöse Rituale fotografiert, die eigentlich streng privat sind. Ein Forschungsprojekt der Universität Zürich zusammen mit dem KünstlerInnen-Kollektiv U5 hat sich durch den Nachlass gearbeitet. Es geht um ungefähr 3000 Fotografien von Haiti und hat einen Weg gesucht, wie man dieses Werk noch zeigen kann. Und im Lehnbach-Haus in München kann man sich das Ergebnis anschauen. Tobias Krone hat die Ausstellung für uns besucht.
Ein Markt unter freiem Himmel. Frauen, die sich an einem Stand für Margarine umsehen. Die bunten Päckchen türmen sich zwischen ihnen. Ein fahrender Händler verkauft vor einem Kino kleine Likörfläschchen. Angekündigt ist ein Film namens Sissy mit Romy Schneider. Das sind zwei von 200 Fotografien aus dem Haiti der späten 70er Jahre, die das Lehnbach-Haus zeigt.
Wir haben gesagt, es ist ein Schatz und eine Last, dieser Nachlass, dieses Archiv.
Dora Imhof, Kunsthistorikerin und Mitglied des künstlerisch-kuratorischen Teams namens U5, das diese Fotoausstellung erarbeitet hat, die im Prinzip wie eine Diashow funktioniert.
Einerseits können diese Bilder sehr viele Geschichten erzählen über Haiti, über ökonomische, politische, persönliche Verflechtungen, auch zwischen Haiti und Deutschland. Sie können Architektur zeigen, die heute nicht mehr existiert, weil sie zerstört wurde, insbesondere durch das Erdbeben 2010 und auch jetzt durch diese Gangs in den letzten Monaten.
Der Nachlass von Leonore Mau ist problematisch, weil viele Fotografien ganz offensichtlich übergriffig sind. Und das merkt man schnell selbst nach einigen Minuten Betrachtung.
Also manchmal sieht man, die Leute wollten nicht fotografiert werden. Sie verbergen das Gesicht, sie schauen wütend. Manchmal hatten sie keine Handlungsmacht, weil sie operiert wurden. Da hat sie auch fotografiert. Und sie hat Initiationsrituale fotografiert, die geheim sind. Da darf niemand anwesend sein eigentlich, außer den Initiierten und den Voodoo-Priestern, den Ungons.
J'étais très choqué.
Erol Josué ist Generaldirektor des Bureau National d'Ethnologie in Port-au-Prince und selbst Ungon, Priester des Voodoo, und war beim Anblick der Bilder, wie er sagt, schockiert.
Comment elle a pu accéder à ces espaces sacrés pour photographier?
Wie konnte sie denn in diese heiligen Räume kommen, um zu fotografieren? Entweder hat sie jemanden dafür bezahlt, der keine Würde hatte, oder sie ist nachts einfach da reingegangen für ihre Fotos.
Diese Bilder von Leonore Mau aus verbotenen Räumen, aber auch Fotografien gebärender Frauen in Kreissälen oder Bilder von Toten im Leichenschauhaus zeigt das Museum nicht. In einem kollektiven Prozess unter Anleitung der US-haitianischen Kulturanthropologin und Künstlerin Gina Athena Ulis wurden sie aussortiert. Welches Interesse mag Leonore Mau zu diesen Motiven getrieben haben?
Je ne pense pas.
Ich glaube nicht, dass das Rassismus ist. Ich denke, das war die Epoche des voyeuristischen Tourismus. Das war damals die Epoche der Phantasmen.
Besonders problematische Bilder haben die Künstlerinnen aus dem Schweizer Kollektiv U5 auf Wasser projiziert und dieses Wasser dann in verspielten, bunt bemalten Keramikfiguren eingeschlossen. Eine Milchverpackung. Mehrere katzenartige Wesen mit vielen Brüsten. Sie stehen jetzt im Regal neben der Projektionsfläche. Die Künstlerin Steffi Rubner.
Wir haben diese Bilder gesehen, wir wussten nicht wohin. Wir haben gestruggelt mit unserer eigenen, sagen wir, Herkunft, mit unserer eigenen Verbundenheit. Dann hat man auch Faszination und Interesse, ne? Man könnte so sagen, der Umgang mit Gender, mit Geburt, Tod. Und dann sind diese Katzenwesen aufgetaucht. Etwas, was man nicht domestizieren kann. Also die Katze ist ein interessantes Haustier eigentlich und gleichzeitig nicht ein Haustier.
Die kolonialen Fantasien in uns allen, sie sollen von diesen eigenwilligen KeramikwächterInnen in Bann gehalten werden. wie sie hier in diesem Regal stehen, das hat schon was von Schweizer Töpfermarkt. Aber das Ganze ist auch ein Vermittlungsversuch. Ein Versuch, mit dem kolonialen Blick umzugehen. Dafür werden einige Fotografien von Leonore Mau verfremdend auf eine runde Glasscheibe projiziert, hinter der sich Wasser befindet. Ein leichter Unschärfeeffekt entsteht. Bilder von Militärkapellen der damaligen Diktatur, Schnappschüsse von Märkten und Werkstätten. Mit einem sehr klaren Sinn für Farbkomposition, für Bildaufbau und Weite. Ein Blickwinkel, der im Hintergrund immer auch die kolonialen und postkolonial-modernistischen Architekturen auf Haiti dokumentiert. Dazu ist sehr präsent die Soundinstallation der Exil-Haitianerin Madafi Pierre aus Lausanne zu hören. Klänge von der Insel heute, ganz zufällig über die Bilder gelegt. Die Ausstellung will die Lust, in das Leben der Bilder einzutauchen, zwar stören, aber nicht zerstören. Und allein diese Methodik macht sie sehenswert. Apropos zerstören, was macht man jetzt eigentlich mit den nicht mehr zeigbaren Bildern? Vernichten? Als Priester könne er das eigentlich nur bejahen, sagt Erol Josué. Aber als Ethnologe?
Die Bilder wurden ja schon angeschaut. Wir brauchen eher Sicherheitsklauseln, um das, was geschützt werden muss, auch zu schützen.
Tobias Krone über die Ausstellung Out of Focus. Leonore Mau und Haiti befindet sich im Lehnbachhaus und läuft noch bis zum 15. Februar. Wenn ein globaler Digitalkonzern, also ein Unternehmen, das selbst Teil der kapitalistischen Spitzenstruktur ist, ein Spiel veröffentlicht, das wiederum Kapitalismuskritik als zentrales Thema hat, da muss man sich schon irgendwie fragen, ja, kann das denn funktionieren? Das ist doch eine Paradoxie. The Outer Worlds 2, so heißt das Spiel, das von Obsidian veröffentlicht wurde. Das ist eine Firma wiederum, die zu Microsoft gehört. Und Markus Richter hat es getestet. Markus, wie spielt sich denn Kapitalismuskritik als Spiel?
Wie ein Open-World-Rollenspiel. Also das ist das Genre, wo The Outer Worlds 2 reingehört. Das heißt, man hat eine riesige Spielwelt zu entdecken, die man auch relativ frei erforschen kann. Also es ist nicht so eine lineare Handlung vorgegeben. Die Hauptfigur erstellt man komplett selbst. Ihm oder ihr sind vom Spiel also keinerlei Eigenschaften oder Charakterzüge vorgegeben. Das Einzige, was feststeht, ist, man ist ein Agent des sogenannten Erddirektorats auf einem geheimnisvollen Einsatz. Path been cleared. Only encountered one guard. He's been dealt with. You should have seen it. It wasn't pretty. As long as it was done righteously in the name of the Earth Directorate. Also es geht sofort zur Sache und es wird auch gleich sozusagen die Ethik von so Geheimagenteneinsätzen in Frage gestellt. Und dann wird man in so eine seltsame Science-Fiction-Welt geworfen. Einerseits gibt es Raumfahrt, fremde Welten und Roboter und Computer. Andererseits sieht alles aus, als käme es aus den 60ern oder 70ern. Und diese Art von Retro-Sci-Fi ist so ein Markenzeichen der Macher von Obsidian. Und dann wird alles sehr schnell sehr dramatisch, weil schon im Prolog wird man verraten, hintergangen und dann sogar scheinbar umgebracht.
Void, damn it! Can't you get anything right? You were supposed to be dead already. And whether Niles is alive or dead has no bearing on it. Farewell, Commander.
Glück im Unglück, man fällt nur ins Koma für nur 10 Jahre, wacht dann wieder auf und dann ist die Welt bedroht von einem seltsamen Riss in einem Weltraum, der den Planeten in ein paar Jahren verschlingen wird. Man muss herausfinden, was passiert ist und will zumindest am Anfang auch einfach Rache nehmen und bewegt sich dann in einer von Krieg geprägten Welt, auf der sich drei Parteien bekämpfen. Das Protektorat, so eine straffhierarchisch organisierte Diktatur, Auntie's Choice, ein Megakonzern, der aber so groß ist, dass er wie ein Staat agiert, und der Orden der Aszendenten. Das sind Menschen, die glauben, sie könnten aus mathematischen Formeln die Zukunft vorhersagen.
Okay, ich scheine zu zart beseitet zu sein. Schon allein beim Hören der Töne zucke ich ja zusammen. Nun hast du die Welt uns beschrieben, aber wo genau steckt da jetzt die Kapitalismuskritik drin? Oder wolltest du damit sagen, gibt es gar nicht?
Nee, doch. Und ich finde, die steckt da sozusagen, ich will nicht sagen offensichtlich, aber wenn man das so spielt, drängt sich dann nach einer Weile so, drängen sich so Sachen auf. Ja? Also dieser Weltraumriss, das ist also eine globale Gefahr, wird definitiv in ein paar Jahren die Welt verschlingen und zerstören, und alle denken so, ja, müsste man vielleicht mal was machen, aber vielleicht gibt es jetzt gerade was Wichtigeres. Ich sehe da Parallelen zu einer gewissen Klimakatastrophe.
Da gab es ja was.
Die einzelnen Parteien, finde ich, sind auch sozusagen so als Abziehbild gestaltet. Das Protektorat ist eine bitterböse, auf die Spitze getriebene Satire für die bestehenden oder gerade im kommenden Autokratien, also ich sag mal Russland, Dubai, USA, sind mir da so eingefallen, wie das dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel in diesem Protektorat Auffrischungslager, wo Leute einfach Gehirn gewaschen werden. Auntie's Choice, ja, wo sich alles rechnen muss, Riesenkonzern. Die Leute sind entweder Angestellte, Freelancer oder Manager, ist also der gestaltgewordene Neoliberalismus auch hier auf die Spitze getrieben. Und der Orden, also diese Mathematiker, ist im Prinzip so eine Art ins Mysteriöse abgleitender Fortschrittsglaube. Also die Technik, der Algorithmus wird es schon richten. Und das haben wir ja alles auch in unserer Welt. Es ist alles sehr lustig gestaltet im Comic-Stil und wirklich sehr treffend und böse. Aber das Lachen bleibt einem dann so ein bisschen im Halse stecken. Und auch als Spieler wird man direkt aufs Korn genommen.
Ah, I can tell by your helmet that you sprung for the premium edition. Let me check how much I made from licensing my likeness for that promotion. All right, I got nothing.
Das Spiel macht sich zum Beispiel über die Premium-Edition lustig, die man gekauft hat, also über den Spieler, der es gemacht hat. Das ist eine Version des Spiels, wo es ein paar digitale Extras gibt, wo man viel Geld also für etwas zahlt, das quasi eine künstliche Verknappung ist, weil digital könnte man ja auch unendlich kopieren. Mhm. Und diese Zusatzgegenstände im Spiel haben ja keinen echten Wert. Und damit wird man so ein bisschen aufgezogen, dass man also in diese Konsumfalle tappt.
Mhm. Geschickt gemacht, könnte man sagen, führt uns aber auch wieder zu dem Beginn unserer Anfangsfrage zurück. Denn dass es eine Premium-Edition gibt, das ist ja doch wiederum eine kapitalistische Entscheidung des Konzerns, also am Ende von Microsoft. Könnte man also sagen, es ist kommerzialisierte Kapitalismuskritik?
Ist es. Definitiv. Es ist halt wie immer sozusagen, wenn was aus einem großen Firma, ne, also Hollywood oder Riesenbuch oder so, es ist halt trotzdem Kapitalismus. Es soll Spaß machen, also ist Kapitalismuskritik, die Spaß machen soll, was vielleicht auch schon der Widerspruch an sich ist. Mhm. Die Dialoge sind manchmal etwas schablonenhaft, die Charaktere auch. Trotzdem ist es irgendwie so interessant, unterhaltsam. Das Kampfsystem und die Gegner sind hinreichend spannend und abwechslungsreich, aber das Spiel krankt dann ein bisschen und das einmal sozusagen fällt es ein bisschen flach von der geschichtlichen Seite. Die Spielwelt, wir haben jetzt nicht so viel drüber geredet, aber die wirkt so ein bisschen altbacken. Also die Welt ist groß, man kann sehr viel entdecken und rumlaufen und es gibt viel zu sehen, aber es ist so ein bisschen statisch. Also die Figuren wirken hölzern. Es ist eher so, es gibt mittlerweile Open-World-Rollenspiele, also aus diesem Genre Vertreter. Da wirkt das alles sehr organisch und natürlich und hier wirkt es eher sozusagen noch so ein bisschen alt, so wie eine Theaterkulisse, die man läuft. Ist auch unterhaltsam, aber es ist eben ein bisschen lieblos auf Dauer und das nimmt so auf Dauer die Motivation und vielleicht, das kann ich jetzt nicht sagen, ist es auch sozusagen ein bisschen Sparkurs, vielleicht ist es Design, man weiß nicht, aber dahinter, und das fällt einem, je länger man das Spiel hat, auf, steckt eben doch Microsoft, die haben in den letzten Jahren ganz viele Spielefirmen gekauft, unter anderem eben auch Obsidian. Und jetzt wird berichtet, dass harte Profitanforderungen und Einsparungen genau auf diese Studios zukommen, die langsam aber sicher dann kaputt gemacht werden. Da kann jetzt Obsidian erstmal nichts für. Ich glaube, die Macher meinen diese Kritik ernst, aber der Kontext, in dem sie erscheinen, sie berichten so ein bisschen über ihren eigenen Untergang, könnte man sozusagen ganz finster prophezeien. Deswegen, das Spiel selber macht so ein paar Stunden Spaß mit seiner übertriebenen Welt, die sich ein bisschen über unsere selbstgemachte Katastrophe auch bitter lachen lässt, aber insgesamt bleibt trotzdem so ein bisschen so ein fader Nachgeschmack.
Ja, vor allem, wenn man jetzt die Hintergründe gehört hat auch. Ja, da steckt ja auch eine eigene offensichtliche Kapitalismus dann Kritik hinter. Ja, Markus Richter empfiehlt es so lala, falls es ihn nicht davon abhält. The Outer Worlds 2 ist für Windows, PC, Xbox und PlayStation 5 erschienen, kostet rund 70 Euro oder befindet sich im Game Pass Abo. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Fake News, das ist ein Begriff, den vor allem Donald Trump populär gemacht hat, auch wenn ja diese manipulative Kommunikationstechnik eigentlich keine Erfindung der Neuzeit ist, das Schlagwort selbst auch nicht von ihm stammt, aber trotzdem könnte man natürlich mutmaßen, dass der US-Präsident den Begriff ganz bewusst eingesetzt hat, denn auch seine Bedeutung ist ja nicht eindeutig. Reden wir von den Falschmeldungen, die Trump selbst regelmäßig in die Welt setzt, oder von seinen Vorwürfen an die Presse, sie würden Falschinformationen, sprich Fake News, verbreiten. Wie solche Begriffe manchmal von genau jenen vereinnahmt werden, denen sie ursprünglich galten, dem ist Guido Meyer für uns nachgegangen.
CNN, the most trusted name in news.
Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hält sich für den vertrauenswürdigsten seines Genres. Donald Trump sah das immer schon ganz anders. Hier zitiert CNN-Moderator Jake Tapper aus einem Tweet Trumps.
Quote, hard to believe that with 24/7 hashtag fake news on CNN, ABC, NBC, CBS, New York Times and Washington Post, the Trump base is getting stronger.
Es sei kaum zu glauben, postete Trump, dass trotz aller Fake News der drei großen privaten Senderketten und der beiden führenden Tageszeitungen des Landes seine Basis stärker und stärker werde. Von wegen vertrauenswürdig also, alles voller Fake News. Jen Kirtley ist Professorin für Medienethik und Recht an der Universität von Minnesota.
Für Herrn Trump und seine Anhänger sind Fake News all die Informationen, die ihnen nicht gefallen. Aber er hat den Begriff nicht erfunden. Der Ausdruck ist schon alt. Er hat eine lange Tradition. Schon die Nazis sprachen von Lügenpresse.
Der Begriff Fake News wird heute noch in einem anderen Bedeutungszusammenhang verwendet. Auch wir in Deutschland erleben regelmäßig Fake News im Fernsehen. Wenn es heißt Wochenshow, Heute-Show oder Extra 3. Robert Spicer ist Professor für digitalen Journalismus an der Millersville-Universität im US-Bundesstaat Pennsylvania.
Der Begriff wurde auf Comedians gemünzt, die einen journalistischen Stil nachahmen. In den USA hat das Jon Stewart mit der Daily Show etabliert. Sie zeigen frei erfundene Meldungen, die sich als Nachrichten verkleiden, aber natürlich keine Nachrichten sind.
Lee Rainey, Direktor für Internet- und Technologieforschung am Pew Research Center in Washington, D.C., ergänzt:
Satire beschreibt das wohl ganz gut. Hier bei uns, aber auch international, bedienen sich Autoren eines journalistischen Stils zu Satirezwecken. Sie stellen Nachrichten in einen anderen Zusammenhang, sowohl im Fernsehen wie im Internet. Das ist nicht ganz unkompliziert. Bisweilen hat es einen unglücklichen Ausgang für einige Medien.
Ein solcher unglücklicher Ausgang war vor einigen Wochen das Vorübergehende aus der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live auf dem Sender ABC. Oder um es noch einmal mit Jack Tapper zu sagen:
It's not real, and it's not news, and it's definitely not real news.
This is CNN.
Nach den US-Präsidentschaftswahlen von 2016 bekam der Begriff Fake News eine andere Bedeutung. Zunächst glaubte Donald Trump bei seiner Vereidigung, eine viel größere Menschenmenge auf der Mall in Washington D.C. angezogen zu haben als sein Vorgänger Barack Obama, was nicht stimmte und was die Presse schnell als Fake News brandmarkte.
And then the Trump people sort of captured the term.
Aber dann hat Trump den Begriff sozusagen gekapert. Das ging sehr schnell. Es war ein kurzer Moment während einer Pressekonferenz. Ein Reporter von CNN hatte ihm eine Frage gestellt, worauf Trump nur entgegnete: You are fake news. Sie verbreiten Unwahrheiten.
You are fake news.
Und schon hatte ein US-Präsident einen jahrzehntealten, traditionsreichen Begriff für sich umgedeutet. Den Begriff Fake News, den benutzt jetzt die andere Seite. Und zwar gegen CNN, CBS und Co.
Es gibt noch eine Redensart, bei der Ähnliches passiert ist. Mein Körper gehört mir. Diesen Ausspruch verwenden seit Jahren Abtreibungsbefürworterinnen. Seit Corona benutzen auch Impfgegner diesen Slogan. Sie bedienen sich eines Mottos, das Menschen seit Jahrzehnten kennen und wiedererkennen. Und sie verwenden es in einem neuen Zusammenhang. Wahrscheinlich könnten sie sogar dieselben Autoaufkleber für das neue Konzept verwenden.
Mein Körper gehört mir und Fake News sind Vorwürfe, die mittlerweile von beiden Seiten, rechts wie links, an die jeweils andere Seite benutzt werden. Dies wird begünstigt durch die verkürzte und polarisierte Online-Welt. Lee Rainey:
Die Geschichte wird zeigen, wer diese Schlagworte am besten und am zutreffendsten benutzt hat. Ich schätze, dass Historiker in 50, 60 oder 70 Jahren sich durch das derzeitige Internetzeitalter wühlen werden. Aber ich glaube nicht, dass wir heute bereits entscheiden können, wann diese Begriffe korrekt eingesetzt wurden.